Tatort Job, der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Von und mit Ihrer Expertin Claudia Stamm.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Bei mir heute im Podcast Judith Wiesmann-Lukesch. Sie ist Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei in Zürich und auch Gründerin und Präsidentin vom Verein Arbeit und Konflikt. Das ist ein Expertenpool für alle Themen im Bereich Mobbing, sexuelle Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Sie vertritt unter anderem seit Jahren Mitarbeitende, die am Arbeitsplatz sexuell belästigt werden, und beratet auch Arbeitgeber, wenn es um Vorwürfe von sexueller Belästigung geht. Sie wird uns heute von ihren Erfahrungen und ihren Learnings berichten. Judith, ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute hier dabei zu sein mit deinen Fällen, wo du im Rahmen von deiner langjährigen Tätigkeit als Anwältin schon konfrontiert bist.
Ja, hallo. Das freut mich sehr, dass ich hier eingeladen werde, Claudia, und bin sehr gespannt auf das Gespräch.
Ja, Judith, dann starten wir doch gerade mit der ersten Frage. Eben, ich habe es schon erwähnt, du vertrittst seit vielen Jahren Betroffene, die sexuell belästigt worden sind am Arbeitsplatz. Kannst du da vielleicht so ein bisschen allgemein mal schildern, wie verlaufen solche Fälle meistens? Vielleicht am besten gerade anhand von einem typischen Fallbeispiel?
Also so sehr häufig sind die Fälle so verlaufen, dass über eine Beratungsstelle häufig eine Frauen-Nottelefon oder eine Beratungsstelle für Frauen von Betroffenen von Gewalt. Und die haben eigentlich schon die erste Beratung gemacht und dann kommen sie zu mir, weil sie ja juristische Unterstützung brauchen. Mhm. In einem ersten Schritt gelange ich meistens an Arbeitgeber mit einem Brief. Da kommt es halt darauf an, ob die Betroffene zurück will an den Arbeitsplatz oder ob sie schon auf dem Absprung ist oder im Moment sogar schon weg ist. Und je nachdem verlange ich eine Untersuchung, eine Abklärung von den Vorwürfen, eine Beseitigung von dem belästigenden Zustand, einen Nachweis, was der Betrieb überhaupt gemacht hat an Prävention. Gibt es ein Reglement, gibt es ein Prozedere für solche Fälle? Und ich verlange die Unterlagen auch raus vom Betrieb, auch wenn es eine Abklärung gegeben hat. Und dann verlange ich meistens auch eine Entschädigung wegen ungenügender Prävention oder Intervention gegen sexuelle Belästigung. Das ist nach Gleichstellungsgesetz bis zu 6 Schweizer Durchschnittslöhne möglich. Das heisst, da verschrecken die Arbeitgeber meistens, wenn sie so eine Forderung auf dem Tisch haben. Manchmal ziehen sie dann auch einen Anwalt bei. Und dann findet man tatsächlich, bevor man überhaupt das Verfahren machen muss, eine Lösung. Wenn nicht, dann ist der nächste Schritt in der Regel ein Gang an die Schlichtungsbehörde. Da gibt es eine spezielle nach Gleichstellungsgesetz, die sehr gut ist für Fälle von sexueller Belästigung, weil sie haben eine extrem hohe Vergleichsquote. Und ich setze eigentlich, wenn man nicht mit dem Arbeitgeber direkt eine Einigung finden kann, dann setze ich alles dran, um bei den Schlichtungsbehörden für meine Klientinnen eine Einigung anzukriegen. Weil ein Gerichtsverfahren ist für alle Beteiligten ein Horror.
Okay. Also du hast jetzt gesagt, Schlichtungsstelle, da kommt mir jetzt gerade natürlich ein Fall in den Sinn, den ich auch dir weitergegeben habe, gar noch nicht so lange her, wo ihr jetzt auch an die Schlichtungsstelle geratet. Also vielleicht können wir dort mal so ein bisschen kurz sagen, um was es dort geht. Also dort geht es ja um Vorwürfe von sexueller Belästigung, wo der Arbeitgeber, der gleichzeitig auch der Belästiger ist, alles abstreitet. Der hat ja mittlerweile auch eine Anwältin beizogen. Und ich habe ja dann zuerst probiert, im ersten Schritt mal eben auch so aussergerichtlich eine Lösung zu finden. Ist dann nicht möglich gewesen. Dann habe ich die Klientin an dich weitergewiesen. Vielleicht kannst du kurz mal noch sagen, um was es dort konkret geht.
Ja, das ist der Inhaber selber, der mit Anzüglichkeiten, mit Überwachung auch am Arbeitsplatz, also in jedem Raum sind Kameras aufgestellt, wo er sagt, das sei für seine Sicherheit, aber wieso man bei einem so einem technischen Arbeitsplatz, wo keine gefährlichen Maschinen sind, immer sollte eine Kamera haben, das leuchtet überhaupt nicht ein. Jedenfalls, das ist so ein Moment, er tut Mitarbeiterinnen auf Reisen einladen, er tut Mitarbeiterinnen Sexfilme zeigen, so Sachen. Und das ist für junge Frauen, die überhaupt nicht Erfahrung hat mit so etwas, ist das ziemlich extrem. Mhm. Und wenn es dann noch ein Job ist, auf den man angewiesen ist, also jetzt in Corona-Zeiten, wo niemand gern die Stelle wechseln müssen, dann ist das eine ganz schwierige Situation. Mhm. Und da sind wir jetzt an die Schlichtungsbehörde gelangt, aber das ist jetzt noch nicht.
Genau, das ist noch am Laufen, genau.
Ja, genau.
Gut. Ja, vielleicht einmal eine Frage, Judith, was hat sich im Verlauf von denen, all diesen Jahren, wo du jetzt auch schon in diesem Bereich tätig bist, verändert? Es hat ja, das Gleichstellungsgesetz ist ja 1996, in Kraft getreten. Dann ist die ganze MeToo-Debatte vor bald 5 Jahren losgegangen. Hast du da können Veränderungen feststellen jetzt im Umgang zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz?
Also das Gleichstellungsgesetz hat für sexuelle Belästigung natürlich wirklich viel gebracht, weil das hat thematisiert, hat den Arbeitgeber eben die Präventionspflicht auferlegt. Das war ein völliges Novum damals. Mhm. Man hat schon kennt, Entschädigungspflicht bei missbräuchlicher Kündigung. Das hat sich immer auf den konkreten Monatslohn bezogen gehabt. Aber dort hat es plötzlich geheissen, die Arbeitgeber, die keine vorbeugende Massnahmen gegen sexuelle Belästigung explizit machen, die müssen bis zu 6 Schweizer Durchschnittslöhne Entschädigung zahlen. Pro Fall. Und damals war das noch rund 36'000 gewesen. Heute sind das bereits 39'000.
Mhm.
Der Schweizer Durchschnittslohn, also da droht etwas, egal ob es eine Lernende ist, die nur 1'000 verdient, oder ob es ein Geschäftsleitungsmitglied ist, das 20'000 verdient. Also das ist eine Drohung, die der Betrieb beigemacht hat.
Mhm.
Und das hat auch dazu geführt, dass die Grossen relativ schnell so Reglement oder vielleicht sogar Anlaufstellen geschaffen haben. Bei den Kleinen ist es wirklich noch bis zur MeToo-Debatte gegangen, bis dann die langsam, aber sicher nachgezogen haben, ja. Oder es hat halt die ersten Verfahren gegeben, wo auch Kleinbetriebe, wo man gesagt hat, auch denen ist es zumutbar, Schutzmassnahmen zu ergreifen und dafür zu sorgen, dass jenen Betrieben keine sexuelle Belästigung passiert. Also, da war wirklich das Gleichstellungsgesetz der Treiber gewesen.
Mhm.
Und dass sich die Leute wirklich getraut haben zu outen, ist am Anfang in der Privatwirtschaft fast nicht passiert. Im öffentlichen Dienst ist es schon ein bisschen früher gekommen.
Also, du meinst, sie sind betroffen,
ja,
oder?
Ja, mhm. Dass sie wirklich das auf sich genommen haben. Sie sind vielleicht noch zu einer Beratungsstelle. Und auch, wenn sie vielleicht sogar einen juristischen Beistand bekommen haben, habe ich sicher erst seit dem Gleichstellungsgesetz, seit es diese Schlichtungsstellen gibt, empfohlen, diesen Weg mal noch zu gehen und vor Gericht nicht mehr allzu häufig.
Mhm.
Und die MeToo-Debatte, die hat wirklich also Schleusen geöffnet, würde ich sagen. Weil da haben ganz, ganz viel gemerkt. Ich bin überhaupt nicht allein mit dem, was da passiert. Und auch innerhalb der Betriebe ist Diskussion losgegangen. Also das hat ziemlich einen Schub gebracht.
Mhm. Mhm.
Auch ins Bewusstsein der Betriebe, oder? Das hat wirklich gesagt, jeder kann eigentlich irgendwann betroffen sein, jeder Betrieb. Das geht alle an.
Mhm. Mhm. Also heisst das auch, du hast eine massive Zunahme von Fällen gehabt in den letzten Jahren?
Ich würde das nicht unbedingt sagen, weil ich doch schon sehr lange in diesem Geschäft bin. Aber ich habe häufiger müssen Fälle weitergeben. Also ich musste Kolleginnen suchen, die auch bereit sind, in diesem Bereich juristisch aktiv zu werden und so Untersuchungen begleiten und so, damit man ja, eine gute Betreuung von diesen Betroffenen kann gewährleisten. Man hat auch gesehen, dass es eine bessere Betreuung von den Beschuldigten braucht. Aber da hat es auch vom Mannenbüro her zum Beispiel, jetzt im Raum Zürich, hat es sehr gute Unterstützung gegeben. Und wir haben auch gut zusammengearbeitet, jetzt mit dem Mannenbüro zum Beispiel, und haben viele Schulungen gemacht in den Betrieben, die dann dazu geführt hat, dass, ja, das Betrieb langsam aber sicher auch besser wird im Umgang.
Mhm,
Und von dem her würde ich sagen, nicht mehr Fälle, aber mehr Beratungen von Betrieb auf jeden Fall.
Ja.
Also ganz, ganz, ganz viel mehr.
Ja. Okay. Was sind so deiner Erfahrung nach die spezifischen Probleme und Herausforderungen jetzt, eben wenn es um so Fälle von sexueller Belästigung geht? Es ist ja immer noch, also, ich glaube, das kann man schon sagen, es ist immer noch ein Tabuthema bei vielen Leuten. Eben viele Frauen oder eben Betroffene, in 9 von 10 Fällen sind es Frauen, es können ja auch Männer sein, schlucken ja das, sagen nichts, oder sagen vielleicht Jahre später, kommen sie und sagen, mal, ich habe auch mal so etwas erlebt. Was sind so die besonderen Herausforderungen mit solchen Fällen?
Ich denke, das besonders Schwierige ist, dass man sich überhaupt mal eingestehen kann, dass das eigentlich belästigend ist, dass das unerwünscht ist, dass das gegen den Willen passiert. Weil vielleicht gibt es irgendwo einen Moment, wo man selber zu wenig stark reagiert hat, wo man einfach nur gelächelt hat oder versucht hat, sich dem zu entziehen oder so und sich nachher vorwirft, dass man so gehandelt hat und dann das Gefühl hat, man hat bis zu einem gewissen Grad fast ein bisschen mitgemacht. Also Studien, wo ich selber auch in Begleitgruppe gsi bin für wegen sexueller Belästigung, in beiden bin ich relativ stark involviert in diesen Studien, haben gezeigt, dass die verbreitetste Abwehrstrategie ist, ausweichen, lächeln, einen Spruch machen. Das sind wenig effektive Strategien. Mhm. Und die effektiven Strategien sind irgendwie ein Ohrfeigen geben. vor dem Publikum, wenn möglich, oder? Ein Verfahren in den Weg leiten. Mhm. Das wirkt. Das ist allerdings auch natürlich kräftezehrend. Und ist viel effektiver, aber wird sehr viel weniger gemacht. Also, der Weg, sich zurückzuziehen und, ja, ein bisschen ausweichen und sagen, ja, der ist jetzt halt so. Ich kann das nicht ändern. Das ist normal. Mhm. Also, wenn bei einem Apero dir jemand zu nahe tritt, dann sagst du auch nicht, ich will im Fall so einen Abstand, oder wenn die Person dir immer nachläuft, dann musst du irgendwann aufs WC oder musst mit jemand anderem schwätzen, aber sagst nicht unbedingt, lass mich in Ruhe, du kommst mir viel zu nahe. Mm. Und das, also, vor allem in diesen Graubereichsfällen, ist der Schritt, um sich wirklich zu wehren, ist einer, der noch schwer zu machen ist. Und also in kleinen Betrieben klingt es vielen erst, wenn sie weg sind. Mm. Und ich verstehe das auch, weil das ist auch der Ort des Geschehens, oder? Und der Ort hat einen Makel, der einem immer irgendwie belastet. Und man wird vielleicht nie mehr können die volle Arbeitsleistung bringen, weil das ein Ort ist, wo man eine Zeit lang so beklemmend unterwegs war. Mm. Das andere grosse Problem ist, im Gleichstellungsgesetz hat es eine Beweiserleichterung. Aber die gilt nicht bei der sexuellen Belästigung. Das heisst, man muss als Belästigte etwas, was so im privaten Rahmen, vielleicht in einem Lift oder irgendwo in einem Gang oder in einem Lager passiert ist, muss man den Beweis erbringen können. Heutzutage hat man eher mal SMS oder Mails oder so, die sehr hilfreich sind als Beweis, aber früher, wo es einfach um zufällig, vermeintlich zufällige Berührungen gegangen ist, oder Sätze, oder Sprüche, oder Gesten, ist das viel schwieriger, wenn man nicht irgendwelche Zeugen hat, die das mitbekommen haben.
Also bei der Berührung ist ja heute auch noch schwierig, oder? Meistens passiert das unter 4 Augen, oder? Ist jetzt auch meine Erfahrung.
Ja, genau. Mhm.
Und also dort muss man wirklich als Betroffene können den Beweis erbringen.
Ja, also wir sagen heute, es ist wenigstens wichtig, dass je weniger gravierend eigentlich die Belästigung war, je mehr im Graubereich, desto wichtiger ist es, dass man die Unerwünschtheit von dem Verhalten zum Ausdruck kann bringen. Und wenn man das mit Gesten kann machen, indem man sich immer abdreht, dann ist das vielleicht schon mal als Zeichen zu werten, wo man dann auch in einer Befragung kann sagen, haben Sie nicht gemerkt, dass sie sich immer weggedreht hat oder so? Da hat man schon etwas in der Hand, oder?
Ja.
Oder, dass man beschreibt. Jetzt, in mehreren Fällen habe ich jetzt SMS gehabt, wo sie geschrieben hat, lass mich in Ruhe. Mhm. Oder irgendwie so etwas. Das sind dann gute Zeichen, zum zeigen, es ist mir unerwünscht, wie du dich benimmst mir gegenüber. Auch bei relativ niederschwelligen Annäherungen und unerwünschten Situationen, die jemand drin hineingeraten. Und wenn es happigere Sachen sind, dann ist halt wichtig, dass zum Beispiel zu einer Opferhilfestelle kommen, wo dann sie schnell auch an einen Arzt oder Ärztin vermittelt, wo zum Beispiel bei einem Vergewaltigungsversuch die Beweise auch sichert.
Ja.
Und vielleicht will die Person, weil es am Arbeitsplatz war und weil das vielleicht jemand war, den sie gut kennt, will eben nicht eine Strafanzeige machen, sondern will nur über den Arbeitgeber quasi Schutz bekommen vor dieser Person. Und dort ist es trotzdem wichtig, dass man halt die Beweise sichert und dass man die nachher nicht drängt dazu, ein Strafverfahren zu machen, sondern wenn sie sich entscheidet, ich will am Arbeitsplatz quasi, dass ich geschützt bin, dann ist das ihre Entscheidung und der Arbeitgeber hat das zu respektieren, oder?
Mhm. Das ist vielleicht gerade noch ein interessantes Stichwort, Thema Strafanzeige. Also das erlebe ich auch immer wieder. Ich habe auch schon einen Arbeitgeber gehabt, der eine Meldung von sexueller Belästigung dann versucht hat, so quasi abzuschieben und zu sagen, ja, machen Sie doch oder macht doch eine Strafanzeige und dann untersuchen das die und dann müssen wir so quasi nichts machen. Also es ist ja klar, dass das nicht geht. Aber vielleicht kannst du noch kurz erklären, eben, was ist der Unterschied? Oder vielmals stellen sich ja die Betroffenen dann die Frage, eben, soll ich noch zusätzlich zu der Meldung beim Arbeitgeber eine Strafanzeige machen? Wenn macht das deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach Sinn? Wenn eher nicht?
Also dort, wo gravierende Vorfälle sind, wo man gut beweisen kann und wo die betroffene Person auch wirklich den Kampf will, dort empfehle ich, also vermittle ich auch immer eine Beratung beim Nottelefon, weil die sind sehr erfahren, die tun dann auch die Frauen begleiten, auch die Befragungen bei der Polizei und die können relativ gut einschätzen, wo kann man etwas machen und wo nicht. Mhm. Ich selber bin eigentlich bis auf einen einzigen Fall, in allen Fällen, die ich begleitet habe, immer der Meinung war, keine Strafanzeige machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Einstellung kommt, ist wahnsinnig gross. Und die...
Also Einstellung heisst, dass es gar nicht weiterverfolgt wird,
genau,
oder?
Genau, oder vielleicht sogar zu einem Freispruch. Weil im Strafverfahren herrscht das Prinzip in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Ja. Das heisst, jetzt muss man absolut 100% sicher sein und können beweisen, dass der das wissentlich und willentlich gemacht hat und wirklich hat wollen, sie in Ecken drängen, sie hilflos machen, sie belästigen vielleicht nur. Mhm. Im arbeitsrechtlichen Verfahren, wo das Gleichstellungsgesetz ja ist, also das geht um ein Verfahren, wo man im Rahmen vom Arbeitsprozess kann abhandeln, dort ist zwar auch Beweispflicht, aber es ist nicht 100% sicher, sondern die überwiegende Wahrscheinlichkeit muss für ihre Darstellung von der Situation ausschlagen, sage ich jetzt mal. Und innerhalb vom Arbeitsplatz besteht natürlich, wenn Täter und Opfer Angestellte sind vom Betrieb, besteht eine Fürsorgepflicht vom Arbeitgeber beiden gegenüber. Das heisst, er muss das sehr seriös machen und das ist eine schwierige Aufgabe, aber die klingt meistens innerhalb vom Arbeitsverhältnis wesentlich besser als innerhalb von einem Strafverfahren. Also aufklären, was ist da gewesen, wie glaubwürdig sind die Aussagen, wie treffend sind die Schilderungen, ohne dass man muss sagen, hat er jetzt die Hose ganz abgezogen oder nur halben und hat er jetzt gestreifelte oder blümelte Hosen angehabt oder so Zeug, was die Polizei alles fragt. Das ist am Arbeitsplatz nicht erheblich, sondern dort geht es wirklich darum, sind Verhaltensweisen, die als nicht professionell anzuschauen sind, an den Tag gelegt worden, ist in einer Arbeitssituation eigentlich auch ein gewisser Missbrauch von der Arbeitssituation passiert. Das ist eine ganz andere Ausgangslage. Und ist in der Regel auch nicht so, dass man konfrontiert wird mit dem Täter und mit seinen Aussagen direkt, sondern das geht eben über den Arbeitgeber, wo die Befragung in der Regel separat führt und versucht, eine Lösung herbeizuführen, wo beide wieder weiter schaffen können, wenn möglich. Und wenn das nicht gelingt, weil sie nicht einsichtig sind oder weil die Tat nach wie vor völlig bestritten wird oder die unterschiedlichen Wahrnehmungen von der Situation nicht irgendwie können zusammengeführt werden, dass dann nur auf eine Trennung vom einen oder anderen halt rauskommt. Das kann es geben, aber wenn beide wollen weiterarbeiten und sich Mühe geben zum Weiterarbeiten, dann kann das auch gelingen.
Okay. Dort vielleicht noch die Frage. Eben, du hast jetzt gesagt, wenn der Arbeitgeber das abklärt, eben, es ist ja so, dass sowohl du als auch ich, wir machen ja auch so Abklärungen, oder? Im Auftrag von Arbeitgeber. Die letzte Podcast-Folge, respektive die vorletzte, war ja mit Irina, mit der HR-Verantwortlichen, die in einem Fall geschildert hat, eben wie sie selber haben können, so quasi so eine sexuelle Belästigung dann auflösen oder aufklären, dass die beiden eben haben können weiterarbeiten. jetzt so vielleicht prozentsatzmässig, was ist da deine Erfahrung? Gut, wir kommen immer dann die Fälle über, wo es eben nicht gelingt, eher, oder? Mhm. Aber gleich so, wie schätzt du das ein? Wie häufig ist es, dass Arbeitgeber so eine sexuelle Belästigung können selber irgendwie wie klären und dass die beiden eben, wie du es vorher gesagt hast, können weiterarbeiten?
Also, man hat das untersucht im Auftrag vom EOPD in der 2006 und ich bin dort auch in einem von diesen Bausteinen betroffen gewesen und man hat versucht zu untersuchen, wie viel das nach einer sexuellen Belästigung noch im Betrieb sind.
Ja.
Und die nur bis an die Schlichtungsbehörde gelangt sind, dort sind es in der Privatwirtschaft noch 5% gewesen. Und die an Gericht gelangt sind, 0%.
Ja.
In der Privatwirtschaft, im öffentlichen Dienst ein bisschen mehr, aber nicht viel. Und ich glaube, das hat sich bis jetzt nicht gross geändert. Ich glaube, der Fall, den Irina da geschildert hat, das ist ein absoluter Ausnahmefall. Aber ich finde es toll, dass das gelungen ist. Und, also, bei Mobbing sehe ich den Weg häufig als den besser.
Ja.
Sexuelle Belästigung ist halt eine ganz spezielle Form von Machtmissbrauch. Passiert häufig auch in einem gewissen Gefälle inne. Wo eben die Konfrontation oder der runde Tisch von Anfang an keinen Sinn macht, außer wirklich die Betroffene wünscht das explizit.
Mm.
Das ist in den seltensten Fällen so. Und wenn sie es nicht will, dann ist wirklich ganz, ganz häufig die Situation, dass sie sagen, ich will einfach ja nie mehr mit dem müssen zusammenarbeiten. Und wenn wir das hinkriegen, dass die Dienstpläne so geschrieben werden in Zukunft, dass ich nie mehr, und zwar nicht nur das nächste halbe Jahr, sondern nie mehr mit dem muss arbeiten, dann ist gut. Und sonst müssen wir eine andere Lösung finden. Also er versetzen, ich versetzen oder irgendwie, wenn es ein grösserer Betrieb ist mit mehreren Standorten. Oder sonst geht es über kurz oder lang auf eine Trennung raus vom einen oder anderen.
Also eben, ich liebe Betrieb, kann man das meistens vergessen. In grossen ist es möglich, oder? Haben wir ja auch schon Fälle gehabt, wo das wirklich auch denen so auch gemacht worden ist.
Ja.
Ja, Judith, jetzt vielleicht mal eine Frage ganz konkret. Was ist der krasseste Fall, den du in deiner Karriere als Anwältin bis jetzt erlebt hast?
Also ich behandle so Fälle, seit es Gleichstellungsgesetz gibt. Also ich bin seit über 30 Jahren als selbstständige Anwältin tätig. Und ich habe den krassesten Fall erst nach MeToo erlebt, muss ich sagen. Ich bin ja viel auch im öffentlichen Dienst unterwegs und das war in einer Hochschule gewesen, wo ich von 5 Betroffenen, direkt oder indirekt Betroffenen, Mitarbeitenden von dieser Hochschule, also es sind nicht Studierende gewesen, sondern es sind Mitarbeitende gewesen.
Frauen?
Und das sind die 5 Leute, die am Anfang zu mir gekommen sind, sind 3 Frauen und 2 Männer gewesen. Und die 2 Männer sind indirekt betroffen gewesen, die sind Assistenten gewesen dort und haben einfach, wie soll man sagen, also belästigendes oder machtmissbrauchendes Verhalten von einem Professor mitbeobachtet und haben müssen schlichten oder irgendwie versuchen, den Leuten wieder ein bisschen aufzubauen, dass sie können weiterarbeiten. Und der eine war eben Freunde mit einer sehr stark Betroffenen.
Ja.
Also das war die 5er-Gruppe gewesen und das ist dann angewachsen im Verlauf von der Untersuchung auf 13 direkt oder indirekt Betroffene, wobei es da auch 2 Führungspersonen dabei gehabt hat, die sich für Mitarbeitende, also für Mitarbeiterinnen eingesetzt haben oder die eine auch für andere Studentinnen, die auf Studienreisen Sachen erlebt haben. Und das ist dann von dieser Hochschule in einer Untersuchung gegen den Professor abgewickelt worden, wo gelaufen ist, ich mit meiner Erfahrung, ich habe einfach nur gedacht, das kann nicht wahr sein. Weil das ist gelaufen, eine Art wie ein Strafverfahren gegen den Professor. Auch der Anwalt, der das gemacht hat, der ist in der Militärjustiz, glaube ich, gross geworden. Da hat man nur Blick auf den Täter gehabt. Und die Betroffenen hatten keine Parteistellung gehabt, haben keine Akten in sich gehabt, haben das Ergebnis nicht erfahren, haben nie Einsicht im Bericht bekommen.
Okay.
Also die Hochschule hat die wirklich so behandelt, als wären sie einfach Informantinnen. Um ihnen etwas in die Hand zu geben, ja. um den zur Strecke zu bringen, ja. oder wie immer. Ja. Aber es ist ihnen nie bewusst gewesen, und ich habe das also wirklich mit allen möglichen und unmöglichen Methoden versucht, begreiflich zu machen, dass die Betroffenen eine geschädigte Stellung haben, also eine Beschwerdestellung haben, die sind beschwert von dem Verfahren, die sind ganz persönlich betroffen. Das ist nicht nur ein Betroffensein von der Hochschule, sondern von denen selber. Ja. Und die rechtliche Stellung ist also eine Katastrophe gewesen. Und ich konnte zum Glück doch ihnen zu ein bisschen Schutz verhelfen. Ich durfte dann mit an diese Befragungen. Die hätten zuerst sollen ohne juristische Begleitung passieren, überhaupt ohne Begleitung. Ich habe dann auch erreicht, dass sie zusätzlich Mutter oder Freundin haben können mitnehmen, weil die haben alle in diesen Befragungen müssen heulen. Ja. Und das ist für die als Äußerste gegangen, oder? Und das ist unglaublich gewesen. Aber ich weiss, dass die Hochschule inzwischen Lehren gezogen hat und dass es den Fall, glaube ich, gebraucht hat, um dort einiges in Gang zu setzen.
Was ist denn dort rausgekommen? Also, wie ist der Fall abgeschlossen, so quasi worden?
Ja, ins Detail möchte ich nicht zu fest gehen, sonst kann man eruieren, um was das es geht. Wo die Luft langsam ein bisschen dünn geworden ist, ist dann der Professor selber gegangen.
Aha, okay.
Und das hat das Verfahren zugelassen, dass eigentlich die Beendigung von dieser Untersuchung kann herbeigeführt werden, indem die beschuldigte Person geht.
Ja.
Das ist dann eigentlich das Ende gewesen. Also, die Untersuchung ist schon abgeschlossen gewesen. Ja. Die Empfehlungen sind draussen gewesen. Ja. Aber, vor der öffentlichen Kommunikation von dem Fall hat er dann Reis ausgenommen.
Okay. Gut, Judith, du hast jetzt immer auch von Frauen geredet, die betroffen sind. Da kommt ja immer auch wieder einmal die Frage, ich habe ja das selber auch schon erlebt, dass ein Mann zum Beispiel von einer Frau belästigt wird oder ein Mann von einem anderen Mann. Haben wir auch schon Podcast-Folgen darüber gehabt. Kannst da vielleicht du auch noch etwas dazu sagen? Was ist deine Erfahrung da?
Ich habe eigentlich nur Beratungen gehabt in diesem Bereich. Also das eine Mal ist es um einen vermeintlich homosexuellen Mann gegangen, der von einem gelteten homosexuellen Mann ziemlich angemacht worden ist, in einer für ihn bedrängenden Art. Aber das hat man mit einer Beratung, hat man ihn können stärken, quasi Hilfe zur Selbsthilfe, und dann hat er das selber können, ja, zu einem guten Ende bringen für ihn.
Okay.
Er ist auch weniger, wie soll man sagen, auch persönlich betroffen gewesen. Also er ist nicht krank geworden, er ist nicht ständig ausgefallen am Arbeitsplatz, was eben bei Frauen, wenn sie betroffen sind, sehr häufig der Fall ist, dass sie das irgendwie sich reinfriesen und immer schlechter funktionieren am Arbeitsplatz. Ja. Beim anderen Fall, da ist es um zwei lesbische Frauen gegangen, die eine Beziehung hatten, die auseinandergebrochen ist. Und das ist ganz schwierig gewesen für die eine, die das nicht wollte.
Also, sie haben am gleichen Ort gearbeitet?
Ja, die haben nicht direkt am gleichen Ort. Die eine, die ist als eine Art als Freelancerin in diesem Betrieb gsi, und die andere war angestellt. Und die Angestellte hat dann irgendwann, ist sie zur Vertrauensperson und hat gesagt, du, also, ich kann mir die nicht genug vom Leib halten. Ich werde dermassen nervös, wenn die ins Haus kommt und wenn die da kommt, ihre Arbeit machen, dass ich, das geht einfach nicht. Und ja, dort hat aber ein Gespräch mit dem HR hat gelangt, um können organisieren, dass die einfach nicht mehr zusammentreffen beim Arbeiten. Das ist eine relativ einfache Sache gewesen. Manchmal ist es so, dass Datenschützer so schwierig ist. Also, weil die müssen ja dann irgendwie, der Arbeitsplan macht, der muss ja wissen, der und die, oder, wenn es Mann und Frau sind, oder jetzt hier in dem Beispiel zwei Frauen, dass die nicht mehr dürfen zusammenarbeiten. Und das heisst, die müssen irgendeinen Eintrag haben, irgendwo. Ja. Keine Zusammenarbeit mit. Und dann informiert man Leute, die eigentlich nichts damit zu tun haben. Und das ist dann datenschutzmässig schon wieder schwierig für einen Betrieb zum Handeln. Und von dem her, ja, ist das immer ein bisschen ein Krux, aber in der Regel gelingt es.
Okay. Gut, du hast schon erwähnt, dass du in den letzten Jahren vor allem auch, so wie ich es verstanden habe, immer mehr auch Arbeitgeber eben unterstützt in diesen Themenbereichen, in der Prävention.
Ja.
Ja, Judith, da würde ich gerne auf einen Fall zu sprechen kommen. Eben, wie gesagt, du hast ja schon diverse Untersuchungen auch gemacht, bevor wir von sexueller Belästigung. Einmal bin ich ja auf der anderen Seite gsi. Also ich habe dort eine Betroffene unterstützt, die sexuell belästigt worden ist. Und ich habe dann dort auch dem Arbeitgeber wirklich empfohlen oder so ein bisschen wirklich gesagt, er müsse jetzt das wirklich abklären, das sei wirklich wichtig. Ich habe dann dich empfohlen, du hast dann die Untersuchung geführt. Kannst du vielleicht da kurz schildern, um was es konkret gegangen ist und wie du vor allem auch den Arbeitgeber in dem Fall erlebt hast?
Also es ist wie in letzter Zeit noch recht häufig Tatort Lager gsi, wo also in einem Lager, in einem Magazin irgendwo Annäherungen stattgefunden haben zwischen Leuten, die nicht wahnsinnig hoch gestanden sind im Betrieb. Das hat auch körperliche Annäherungen gegeben, mit Berührungen unerwünschten, ja, mit Gesprächsthemen unerwünschten, mit vielleicht auch mal in Weg stellen, von der einen Seite so wahrgenommen, von der anderen nicht. Also das ist so ein bisschen die Ausgangslage gewesen. Nicht wahnsinnig krass, aber doch schon recht starke, ja, Vorwürfe sind im Raum gewesen. Der Arbeitgeber hat in dem Fall, ich denke, möglicherweise ein bisschen an seinen Ruf gedacht, aber vor allem an sein Portemonnaie. Das ist also wirklich auf dem Geld gehockt. Das ist unglaublich gewesen. Und hat also auch uns bei der Untersuchung mit einem Kostendach so blockiert, dass wir eigentlich die zweite Befragung nicht hätten fertig führen können. Weil da haben beide, also sowohl die betroffene Frau, die wir zuerst befragt haben, als auch der Beschuldigte, haben ein grosses Mitteilungsbedürfnis, ja, gehabt. Mhm. Und ich denke, das ist manchmal eine ganz gute Sache, dass sie wenigstens in dieser Untersuchung zu Wort kommen. Ja. Das hat einen gewissen heilenden Effekt, der sich lohnt, wenn man da schon eine Untersuchung macht, dass man ihnen den Raum gibt. Also jedenfalls haben wir den Raum gegeben. Und nach der Befragung habe ich dann gerade angerufen und gesagt, das wird teurer. Und dann haben sie gesagt, nein, wird nicht teurer. Und dann habe ich noch einen Zwischenbericht, also einen Kurzbericht gemacht. Und dann haben sie gesagt, ja, das lange ich Ihnen. Mein Kollege, der mit mir zusammen die Untersuchung gemacht hat, und ich, wir haben beide, ich etwa 2.500 eingeschaut und er etwa 1.500 Franken, weil wir einfach die unzahlte Arbeit haben müssen machen, damit wir am Schluss noch den Bericht anständig fertig machen oder die Untersuchung. Mhm. Das ist das einzige Mal gewesen, wo das so krass gelaufen ist, wo ein Arbeitgeber wirklich keine Bereitschaft gehabt hat. Und wir haben dort auch empfohlen, der betroffenen Frau ein Coaching zu ermöglichen, damit sie, ja, irgendwie an dem Arbeitsplatz wieder den Weg zurückfindet. Ja. Und ich vermute, das hat er auch nicht bewilligt nachher. Also, nein, ich weiss es nicht genau, aber es ist wirklich eine strenge Sache gewesen.
Und der Arbeitgeber ist ja, glaub, dort, also ich habe ja sie dann immer noch ein bisschen weiter auch begleitet, oder?
Okay.
Und was ich ja dort immer wieder dann auch gehört, dass der Arbeitgeber eigentlich gar nicht einsichtig war. Also er hat immer noch gefunden, ja, wieso hast du das überhaupt gemeldet und wieso hast du so ein Theater aus dem gemacht und so. Jetzt haben wir so viele Kosten gehabt wegen dem. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr schwierig gewesen, auch nachher, ja, so wie ich das erlebt habe.
Ja, oder? Also das war ein Betrieb gewesen, ich kann es nicht verstehen, aber die sind wirklich, denen ist nicht klar und wahrscheinlich bis heute nicht klar, was Fürsorgepflicht am Arbeitsplatz heisst und dass sie gesetzlich verpflichtet sind, zu intervenieren, wenn so ein Vorwurf im Raum ist und dass sie verpflichtet sind, die Betroffenen zu schützen, dass sie verpflichtet sind, auch um Beschuldigten sein Inhalt zu hören, also rechtliches Gehör zu gewähren und dass sie aus dem müssen Massnahmen ableiten, die sie für angemessen halten. Da haben sie schon Spielraum, das ist klar. Aber sie müssen Massnahmen ergreifen und sie müssen intervenieren und sie müssen es ernst nehmen. Also es ist wirklich ganz speziell.
Speziell. Also, man könnte sagen, so ein bisschen halbherzig haben sie ja dann doch immerhin die Untersuchung gemacht, aber eben so ein bisschen, und eben auch nachher, was man gehört hat, was rausgekommen ist, also die Mitarbeiterin, die arbeitet übrigens heute noch dort.
Okay, immerhin, ja, hat sie sich können.
Sie hat sich können wieder irgendwie erholen und irgendwie wieder einen Weg finden, aber, ja, aber eben, das ist vielleicht auch nicht gerade ein typischer Fall, oder? Würdest du jetzt sagen, das ist typisch, dass der Arbeitgeber so reagiert?
Nein, das ist überhaupt nicht typisch. Also ich bin auch überrascht gewesen.
Ja.
Nein, also heute, finde ich, sind die Arbeitgeber sehr bereit, das anzugehen und sind auch sehr bereit, verschiedene Wege zu wählen. Zum Teil haben sie natürlich schon etwas vorzeichnet, weil es im Reglement drinnen steht. Wir machen das so und so und dann müssen sie das quasi so durchziehen, aber sehen dann vielleicht auch aus den Learnings von dieser Untersuchung, dass das anpassen in Zukunft. Und das erlebe ich viel, dass Betriebe kommen und sagen, wir haben es jetzt einmal so gehabt, ein paar Jahre, aber wir möchten es jetzt ein bisschen anders aufbauen und bitten um Unterstützung, um da ein bisschen neue Wege zu gehen. Und das, also das Verständnis und Bereitschaft ist wirklich da und ich finde das toll.
Ja. Ja, Judith, ich glaube, wir könnten noch lang weiterreden. Wir kommen jetzt gleich einmal da ein bisschen zu den Schlussfragen. Vielleicht noch die Frage, was ist deine persönliche Botschaft an all diejenigen Arbeitgeber, die mit Vorwürfen von sexueller Belästigung konfrontiert werden?
Mein Vorschlag an die Arbeitgeber ist, nicht allzu juristisch dran anzugehen, sondern mit Empathie, mit Einfühlungsvermögen und trotzdem mit einem gewissen Abstand, weil sie bei beiden müssen die Fürsorgepflicht wahrnehmen, aber dass sie eigentlich den beiden Seiten einen Raum geben, zum erzählen, was sie erlebt haben, ihre eigene Sicht und das nicht unbedingt gerade so konfrontativ gegeneinander, weil häufig sind das wirklich unterschiedliche Wahrnehmungen von der genau gleichen Situation. Mhm. Und bei der sexuellen Belästigung ist das manchmal krass, oder wie das unterschiedlich aussieht. Und das einen Moment stehen und versuchen herauszufinden, ob man aus dieser unterschiedlichen Sicht einen Lösungsweg finden kann, ohne dass man jetzt sagt, die eine Seite hat gelogen oder die andere Seite hat gelogen, sondern dass man das stehen kann. Mhm. Und wenn das gelingt, denke ich, kann es auch gelingen, dass man die beiden an einen runden Tisch kriegt, dass man die beiden in eine Lösung hineinkriegen kann, wenn das früh genug so auf den Tisch kommt. Mhm. Sobald es wirklich in einem Beschwerdeverfahren drinnen ist, geht das nicht mehr. Mm. Und dann, finde ich, ist es wichtig, dass das HR nicht zu lang selber wurschtelt, weil das absorbiert sie enorm. Oder sie können ihre tägliche Arbeit nicht mehr machen, weil sie irgendwie ständig mit ihren Befragungen und Zeugen suchen und befasst sind, dass man dort relativ schnell externe Hilfe sucht.
Ja.
Bei dir, bei uns, es gibt wirklich gute Angebote, wo man da Unterstützung bekommen. Und das Geld lohnt sich in dem Fall. Mhm. Wenn der HR-Chef irgendwie muss wochenlang mit dem sich beschäftigen, dann kostet das auch sehr viel Geld.
Ja, klar. Also, wenn ist vielleicht nochmal die Frage, wenn ist der Punkt aus deiner Sicht, wo du den Arbeitgeber sagst, nehmen die externe Hilfe in Anspruch?
Ich habe mal selber, wo auf Arbeit und Konflikt getroffen ist, so eine Checkliste gemacht, so Steps und Terminplan. Und ich schreibe dort rein, wenn es intern gehandhabt wird, dann müsste bis in 2 Wochen klar sein, dass man es selber bewältigen kann. Und wenn man in 2 Wochen noch nie innen ist, soll man es extern geben. Okay. Dann tut es zu viel beanspruchen. Kanton Zürich hat früher eine Weise gehabt, weil gesagt hat, die Vorgesetzten sollen 6 Wochen lang probieren und dann allenfalls eine Untersuchung machen. Ich würde sagen, 6 Wochen ist ein bisschen zu lang.
Lang, okay. Ja. Gut, ja, super. Wie sollen sich Betroffene verhalten, wenn sie sich sexuell belästigt fühlen? Was müssen die besonders beachten? Was willst du denen noch mitgeben jetzt da zum Schluss?
Ich habe es ganz am Anfang gesagt, dass sie die Beweispflicht haben für die sexuelle Belästigung. Das heisst, sie sollten halt aufschreiben, was sie erleben. Natürlich lange ein Fall bereits. Häufig ist es ja eine Sammlung von vielleicht kleineren Geschichten, die mit der Zeit das Gefühl ausmachen, dass man sich unbeholfen fühlt. Also eine Art Journal führen, ein Tagebuch führen. Und was extrem hilfreich ist, ist, wenn sie auch dazu schreiben, wer etwas mitbekommen hat. Dieser Kollegin habe ich das und das erzählt. Diese hat mich brüllend im WC angetroffen, dass man das mit Datum und Person festhalten. Weil das verdrängt man vorzu und nachher wissen sie es nicht mehr. Und das ist wirklich hilfreich, dass die Schilderungen so ein bisschen die Fakten auf den Tisch bringen, damit man das nicht nachher muss alles mühselig wieder aus seinem Unterbewusstsein hinführen suchen.
Ja, Judith, danke vielmals, es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute in deiner Tätigkeit und habe mich sehr gefreut, dass du heute da bist.
Danke vielmals, gleichfalls auch dir viel Erfolg weiterhin mit deinen Podcasts auch.
Danke.
Das war der Tortjob. Der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Mit der Claudia Stamm. Sie interessieren sich für unser Beratungsangebot? Dann besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen. Fachstelle-mobbing.ch